Wir begrüßen alle Streetviewer und Streetviewer zur Folge 188 von Captain It's Wednesday, dem Podcast über freie Software und freie Gesellschaft von GNU/Linux.ch, aufgenommen am 21. Juli von Marcel Fuhrmann und Christoph Kern und mir, Felix Daum. In dieser Folge reden wir über das Streetview-Projekt von Fulda. Ich habe Streetview-Projekt genannt. Hallo Marcel und hallo Christoph.
Ja, hallo.
Hallöchen.
Schön, dass ihr da seid. Ja, wir können kurz schon mal drauf eingehen, wie das jetzt zustande gekommen ist. Ich habe vom Marcel einen Beitrag auf Mastodon gesehen. Da hat er über das Projekt berichtet. Richtig heißt es eigentlich Panoramax Fulda, oder? Wie sagt ihr dazu?
Ja, an sich die Software heißt Panoramax. Viele sagen Panorama X. Oh, aber wir haben es in unserem Domainname Panorama nur genannt, weil wir dachten, das ist vielleicht einfacher für die Menschheit da draußen.
Genau. Und bevor wir starten, bevor wir jetzt da einsteigen, weil es ist sehr spannend, komme ich noch ganz kurz zu den Hausmitteilungen. Bei uns steht der 5000. Artikel an. Und weil das ja doch eine besondere Zahl ist, der 5000. Artikel, haben wir einen kleinen Wettbewerb oder ein kleines Gewinnspiel gemacht. Und zwar könnt ihr teilnehmen und über das Mitschreibformular, am besten über das Artikelformular, einen Artikel einreichen und wir losen dann unter den Teilnehmern ein NitroKey 3 aus. Also wir freuen uns über ganz viele Einsendungen. Ich verlinke den Artikel auch nochmal in den Shownotes und dann freuen wir uns, wenn ihr mitmacht. So, also, ich fand das ein ganz spannendes Thema, weil das ist ja im Endeffekt, ich sage jetzt mal Streetmap, also so wie man es von Apple oder Google kennt. Google ist, ich glaube, Google ist da deutlich bekannter, vermute ich. Nur eben OpenStreet, also auf der OpenStreetMaps integriert. Und das finde ich eine richtig tolle Sache. Ich brauche beruflich doch sehr oft mal so eine Straßenansicht, die möglichst aktuell ist. Und deswegen finde ich das ein spannendes Projekt. Erzählt doch mal ganz kurz, was genau ist Panorama Fulda und wie ist es entstanden?
Ja, also prinzipiell Panorama X ist ein dezentral gehostetes System für Straßenbilder. Und der Ursprung liegt in Frankreich. Die Franzosen haben das vor circa 3 Jahren gestartet, das Projekt. Die haben einen recht großen französischen Service bereitgestellt dafür und auch der wird auch von Frankreich selbst bezahlt oder mitfinanziert, weil die gerne unabhängig werden wollen. Und eine ganze Zeit lang durfte man diesen Server jetzt natürlich mitnutzen, zu Testzwecken. Es hat sich dann rausgestellt, dass die restliche Welt das leicht übertreibt. Es waren dann, glaube ich, mehr Bilder in der restlichen Welt auf dem Server als von ganz Frankreich oder ziemlich ausgeglichen, 50-50. Und dann haben die jetzt endlich mal die Reißleine gezogen und haben gesagt, Leute, das Konzept ist ein anderes. Wir wollen kein zentraler Dienst sein. Die Software gibt es her, dezentral zu hosten. Und jetzt müssen wir mal einen Cut machen. Und aus unserer Sicht war das dann natürlich so ein Ding, weil ich meine, in Deutschland, man kennt das erstmal, bis sowas an den Start kommt, das dauert. Das von Deutschland aus so ein Server kommt, ist auch erstmal relativ unwahrscheinlich, wer auch immer den hosten könnte. Und für uns war dann relativ schnell klar, gut, diese Straßenbilder und gerade auch die man benutzen darf, sind super wichtig für OpenStreetMap, wenn man mappt, aber natürlich auch für alle anderen Leute, die gern mal, wie du das eben schon gesagt hast, mal gern irgendwo gucken wollen, wie was aussieht. Und es gibt zwar noch dieses Mapillary von Facebook, ist das gekauft worden. Das darf man auch noch nutzen in OpenStreetMap oder mit OpenStreetMap. Allerdings, ja, es gehört Facebook. Und wenn man so in die Richtung digitale Unabhängigkeit denkt, klingt das irgendwie falsch. Und ja, da haben wir uns mal hingesetzt und haben uns überlegt, ob wir da nicht irgendwas an den Start bringen könnten. Und ja, da sind wir nun. Hat ganz gut geklappt bisher.
Ist das in der Bierlaune entstanden, weil du sagst, ihr habt euch überlegt, was ihr so machen könnt und dann ist das entstanden? Oder?
Naja gut, den Server selbst haben wir schon benutzt vorher in Frankreich, auf den französischen Servern. Mhm. Wir haben auch nur getestet natürlich. Und ja, und irgendwann war klar, ja gut, die machen die Schotten dicht. Jetzt brauchen wir was Neues. Warum ziehen wir nicht sowas hoch? Im kleinen Stil natürlich, nur für unsere Region erstmal. Bier haben wir nicht getrunken, nee.
Genau, ne, aber was man natürlich auch sagen muss, du hast ja zu dem Zeitpunkt auch schon ganz viele Aufnahmen gemacht. Du hast ja irgendwann im Urlaub angefangen, das so als Geschichte zu entdecken und bist ja dann hergegangen und hast da diverse Aufnahmen gemacht und bist dann halt hier in Fulda auch dann weitergegangen. Da kam ja dann noch diese ganze Geschichte mit den Spielplätzen dazu, wo man diese Art von Bildern dann auch gerne haben wollte, um sie eben auch wirklich an Spielplätzen zu verlinken. Das heißt, wenn ich zu einem Spielplatz hinkomme, will ich ja vielleicht schon mal einen Eindruck haben, wie der aussieht, bevor ich da hinlaufe mit meinem Kind. Und daraus hat sich das ja auch so ein bisschen ergeben, ne? Dass wir gesagt haben, also die billig sind, also zum einen zu mappen, aber zum anderen halt auch wirklich für diese gezielte Integration sinnvoll und genau, dann sind wir halt hergegangen und haben gesagt, gut, wie kompliziert kann es sein, so einen Server aufzusetzen? Und hat genau das einfach getan. Und also es war jetzt nicht so, dass wir uns hingesetzt haben, haben uns einen riesengroßen Plan gemacht, sondern die Frage war mehr so, how hard can it be? Und ja, dann kam raus, naja, so 8,50 € hart im Monat.
Ah ja, also total interessant. Ja, Spielplatz ist so ein Stichwort. Marcel hat mir schon einen Link zugeschickt für ein mögliches nächstes Thema. Du hast irgendwie angefangen, Spielplätze zu verlinken.
Ja, das ist noch ein anderes Projekt, ja. Letztendlich ist es auch OpenStreetMap. Wir mappen halt Spielplätze sehr detailliert und irgendwie gab es nie so richtig eine schöne App dafür, die halt auch im Sinne von frei von Open Source, Open Source lastig ist, ohne Google, ohne irgendwas, ohne Tracking. Und ja, das ist noch ein anderes Projekt, wie gesagt.
Genau, sollten wir jetzt auch nicht zu tief reingehen,
Nee,
sonst
aber
wird
es war
der
nur bei gerade.
Podcast 2 Stunden.
Ja,
Ja, ich
das
meine, auf
war.
so einem Spielplatz ist natürlich auch cool, wenn man ein 360-Grad-Bild hat. Ist generell cool, wenn man sich irgendwo umgucken will. Wie der Christoph schon gesagt hat, das, unser lokales Mappen, da kamen ein paar Faktoren zusammen.
Ja, ich glaube, es ist jetzt schon ein bisschen hervorgegangen, aber vielleicht oder erklärt es trotzdem mal ganz kurz. Das war auch nochmal so ein Thema, dass man das ganz kurz differenziert. Was macht oder kann oder wie funktioniert genau Panorama X oder Panoramax und wie ist es in OpenStreetMap integriert?
Also in OpenStreetMap ist es insofern integriert, dass viele Tools, sei es der ID-Editor oder auch Webseiten, die Bilder halt auch live anzeigen können. Beim Mappen ist das ziemlich praktisch. Man mappt irgendwas an einer Straße und kann sich gleich in dem Editor auch die Bilder mit angucken. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, wenn man diese Bilder hat, darf man halt auch von diesen Bildern Dinge, die man sieht, übernehmen. Weil normalerweise muss man immer natürlich vor Ort sein. Man darf nur was mappen, was sichtbar ist, was greifbar ist in irgendeiner Form. Von Google abkupfern, aus Google Street View die Bilder benutzen, ist zum Beispiel nicht erlaubt. Und die sind auch sehr oft out of date, muss man auch sagen. Und letztendlich, wie funktioniert das? Oder auch nochmal zu den Tools. Es gibt Tools wie osmapp.org zum Beispiel oder dieses Cartes aus Frankreich. Wenn man sich dort einen Laden sucht, irgendeine Bäckerei, dann werden halt die Straßenbilder, die direkt vor der Bäckerei gemacht wurden, auch gleich mit angezeigt und man hat sofort halt auch ein Bild von der Bäckerei und muss gar nicht gezielt ein Bild von dieser Bäckerei schießen für die Bäckerei selbst. Und so werden die Bilder mit integriert in die ganzen Tools. Ja. Und
Genau,
wie das
ich glaube, der
funktioniert.
entscheidende Unterschied ist, dass OpenStreetMap ja eigentlich mehr als Datenbank fungiert für, ne, so geostationäre Objekte, könnte man sagen. Also einfach Objekte, die ortsunveränderlich sind. Im einfachsten Fall Häuser. Die sollten sich in der Regel nicht so viel bewegen und ansonsten aber halt auch alles, was da sonst so unterwegs ist. aber eben in Form von einer Datenbanktabelle letztendlich oder einem Datenbankobjekt. Sprich, es gibt irgendwie so Key Values an allem und darüber definiert sich die ganze Existenz in OpenStreetMap. Und so ein Foto ist jetzt nicht gerade Key Value Pair. Das heißt, der Unterschied da ist schlicht und ergreifend, dass diese Panorama-X-Bilder halt wirklich immer getrennt von der eigentlichen OpenStreetMap-Datenbank sind. Das heißt, sie sind nicht Teil der OpenStreetMap-Datenbank. Was es aber gibt, und das war das, was Marcel auch gerade so erwähnt hat, dass man diese verlinkt, ne? Das kann man entweder machen basierend auf Geokoordinaten, die sind nah beieinander, oder aber wirklich gezielt auch wirklich mit einem Link in dem Objekt drin. Und dadurch, genau, können die eben in dann sämtliche Apps integriert werden und so weiter und so fort.
Okay, ich kann es mir ungefähr vorstellen, ja, weil ich hab bisher OpenStreetMap nur mit Street Complete mal irgendwie bearbeitet oder unterstützt. Ich bin da gar nicht so tief drin in der Materie, aber ich verstehe es. Wie sind denn die technischen Voraussetzungen bei euch? Wie laufen die auf dem, was habt ihr für einen Server? Wo steht der? Was, ja, sind vielleicht die Kosten? Was musstet ihr überhaupt anschaffen für Hardware, um das Projekt zum Laufen zu bringen?
Ja, Christoph, willst du dazu sagen? Kannst du vielleicht.
Genau, das kann ich, glaube ich, erzählen. Da habe ich ganz viel gemacht. Im Grunde, was wir jetzt gemacht haben, ist, wir haben so einen kleinen VPS bei Hetzner uns gekauft, also angemietet. Das ist, glaube ich, sogar der kleinste oder zweitkleinste Modell. Also irgendwie so 5 € im Monat. Und auf dem läuft. Einfach weil das so eine persönliche Variante war, wo man halt gesagt hat, das probiert man aus mit K3S, so ein kleiner Stack, der dann Panorama X selbst als Kubernetes-Installation, also Installation in Kubernetes drin im Container laufen lässt. Das hätte man auch einfach in einem Docker Compose-File machen können. Das ist zum Beispiel der Upstream, das macht. Und damit steht erstmal die Instanz selbst. Großes Problem, was man damit natürlich hat, diese kleinen VPS haben irgendwie 20 oder 40 GB Storage dabei. Das ist, wenn man jetzt so eine ganze Stadt auf Straßenlevel ablichten will, ein bisschen wenig. Und dementsprechend haben wir auch noch eine Hetzner Storage Box dazu gebucht. Die gibt es irgendwie auch für 5 € oder sowas in der Richtung oder knapp 5 €. Dann eben den ersten Terabyte für, ich glaube, 10 € mehr oder so gibt es dann bis zu 5. Das heißt, da kann man einiges an Storage lagern und der ist dann einfach an die Instanz angebunden und damit ist schon der ganze Tech-Stack quasi behandelt. Das heißt, es gibt halt da den Panorama X API Server und eine Web-UI, die laufen eben auf dem VPS und an dem VPS hängt einfach per SMB-Share diese Storage-Box dran und da werden die ganzen Bilder drauf gelagert. Das heißt, genau, da wieder die Rate ist und wie viel Kilometer man auf so ein Terabyte drauf bekommt, das weiß und trackt Marcel gezielt.
Ja gut, vom Prinzip, ich glaube, wir hatten mal geguckt, 100 Kilometer rum sind 85 Gigabyte bei mit einer GoPro 2 Max. Die hat 8K-Bilder. Das ist jetzt auch nicht so viel. Es gibt noch viel bessere Kameras, aber wenn man natürlich erstmal ein Speicherplatzproblem in Anführungsstrichen hat oder nicht unendliche Ressourcen, ist natürlich mit riesengroßen Bildern anfangen nicht so clever. Aber die GoPro 2 Max, weiß nicht, du hast es ja bestimmt angeguckt. Bilder sind soweit in Ordnung und die sind gut genug für den Start. Ja, wie gesagt, 100 Kilometer, 85 Gigabyte rum. Momentan haben wir, glaube ich, so 35% Auslastung. Knappe 500 Kilometer haben wir, glaube ich, schon drin.
Oh, könnt ihr abschätzen, wie viel euch noch fehlen für Fulda?
Nee. Also Fulda Innenstadt ist schon ziemlich. Das ist halt die Frage. Wir haben den ganzen Landkreis bei uns mit drin. Also
Okay.
wir wissen von jetzt, es wird nicht alles reinpassen. Wir fangen natürlich an mit der Innenstadt, mit den Stadtteilen ein bisschen. Ich denke, dass die noch, die Stadtteile direkt um die Innenstadt rumliegen, die werden noch alle mit reinpassen, gehe ich fast von aus. Und dann einer unserer Contributor, der fährt ein bisschen außerhalb rum, der macht viel so Fahrradwege, Radwege fährt er ab. Aber wie der Christoph schon gesagt hat, für, ich glaube, 5 oder 10 € irgendwas dazwischen war es, glaube ich, kriegt man, es waren 10 € 5 Gigabyte, glaube ich, 5 Terabyte mehr. Und dann haben wir die fünffache Kapazität wie jetzt. Also dann geht's echt wieder, gibt's wieder viel Arbeit.
Ja, kommen wir vielleicht mal an der Stelle kurz. Wie viele Leute seid ihr denn jetzt in dem Projekt und wie viele wirken aktiv mit, Bilder zu erstellen und hochzuladen?
Aktuell sind wir fast 4 Uploader. Einer hat schon versucht, aber die Bilder wurden nicht angenommen aus irgendeinem Grund. Ich glaube, da hat GPS gefehlt oder so. Also genau genommen 3, aber ich weiß, dass noch ein Vierter will. Und registriert auf unserem Server sind schon um die 15. Ich kenne die auch gar nicht alle. Also hat scheinbar schon dadurch, dass man sich ja mit OpenStreetMap, mit den OpenStreetMap-Accounts einfach anmelden kann. Über SSO kann es natürlich auch sein, dass sich Leute registrieren, die gar nicht nach Fulda gehören. Allerdings lässt die Instanz ja nur Bilder aus der Region zu. Das heißt, wenn falsche Geokoordinaten mit drin sind, kann es niemand für Frankfurt oder so Bilder hochladen. Das geht natürlich nicht.
Das heißt, momentan sprecht ihr euch so ein bisschen ab, wer fährt wohin, weil es, sag ich mal, mit drei oder vier Aktiven noch recht übersichtlich ist und dann.
Ja, ich habe meine Kamera momentan verliehen. Einer von den drei hat jetzt meine Kamera aktuell, der wollte einen Stadtteil abfahren, der testet das auch mit dem Lastenfahrrad. Mit dem Mast hinten drauf. Und ich glaube, einer hat gerade, macht momentan noch ein bisschen Pause, der hat noch so ein anderes Hobby, nennt sich Privatleben oder so, glaube ich, wie
Was?
Live.
Was ist das?
Ja. So gesehen. Nee, absprechen braucht man sich da großartig nicht. Ich meine, es sieht ja jeder, wo er ist, und die Leute wohnen jetzt auch nicht alle direkt nebeneinander. Ne? Ich habe ja schon gesagt, der eine fährt ein bisschen außerhalb die Fahrradwege gerne ab. Ich wohne ein bisschen mehr näher der Innenstadt. Ich mache den Teil. Der dritte ist in einem anderen Stadtteil. Der hat da jetzt angefangen, hat sich auch bereit erklärt, einen anderen Stadtteil zu fotografieren. Und beim vierten, der bisher erfolglos war, weiß ich es gar nicht genau, wo der lang wollte. Aber letztendlich, wie gesagt, man sieht ja, wo schon Bilder da sind, und wenn man das unbedingt machen will, kann man ja da hingehen, wo noch nichts war.
Ja. Ich muss mal
Und
blöd fragen.
auch Bilder, die doppelt und dreifach sind, sind von der, also sind grundsätzlich erstmal kein Problem, weil die sind ja dann auch für gewöhnlich in einem zeitlichen Abstand entstanden. Wir haben hier unten zum Beispiel eine Baustelle. Wenn da jetzt die Baustelle weg ist, kann man da direkt durchgehen, kann man nochmal neue Bilder machen, gucken, wie es jetzt anders aussieht.
Das wäre eine Frage gewesen. Was passiert denn jetzt? Das habe ich mich gerade gefragt oder ich habe mir überlegt, so jetzt hier die Wege bei mir direkt vor der Haustür. Fahre ich natürlich mit dem Auto entlang, aber ich fahre auch viel Radl. Wenn ich jetzt mit beiden Bildern mache und die entstehen quasi ja parallel, also das eine halt auf der Straße und links nebendran ist der Radweg, und ich lade die beide hoch, was passiert dann? Also fragt er dann, welche Bilder übernommen werden sollen oder ob irgendein Bild ersetzt werden soll oder verbinden die sich so, dass man dann wechseln kann, einmal aus der Fahrradperspektive und einmal aus der Autoperspektive? Wie?
Ja, also prinzipiell kannst du die beide hochladen, die können koexistieren. Das funktioniert hier ein Ticken anders, als man das von Apple Maps oder Google Maps kennt. Weil bei Google Maps und bei Apple Maps drückt man einfach nur irgendwo ins Bild rein und dann versucht man halt in diesen Bereich zu springen, wenn da ein Bild ist, wenn da eins existiert. Bei Panoramax, ist ein bisschen anders, weil man legt eigentlich Sequenzen auf eine Karte. Das heißt, ich fahre eine Straße von Anfang bis zum Ende ab, dann habe ich vielleicht 100 Bilder gemacht, und diese Sequenz lade ich hoch, und dann bin ich im ersten Bild, drücke den Pfeil vorwärts und gehe einfach auf den nächsten. Fahre ich die gleiche Straße nochmal ab mit dem Fahrrad zum Beispiel, wie du gesagt hast, dann bekomme ich, wenn ich auf der Autospur bin, auf dieser Autosequenz, bekomme ich so einen Pfeil angezeigt, um auf diese andere überzuspringen. Das heißt, in Frankreich habe ich das schon gesehen, da sind manche Leute gefühlt 100 Mal die gleiche Straße lang gefahren, und dann gab es 100 Spuren für eine Straße. Die können natürlich alle zeitlich auseinanderliegen, kann auch Riesenchaos werden, meiner Meinung nach. Aber prinzipiell können die koexistieren. Also ich glaube, man sollte da wirklich ein bisschen darauf achten, dass man, also gerade jetzt auch wir, die nicht unendlich viel Speicher haben, achten da schon drauf, dass wir da nicht irgendwie Straßen doppelt hochladen. Straßen, die baulich getrennt sind, so die größeren Straßen, die fahren wir auch in beide Richtungen logischerweise ab. Irgendwelche kleinen Nebenstraßen fahren wir aktuell nur einmal ab. Ob ich die jetzt vorwärts, also ob ich die Kamera einmal 180 Grad drehe und dann rückwärts fahre, in Anführungsstrichen, rückwärts klicke oder nicht, ist jetzt nicht so ein großes Drama für die meisten Leute. Wir sagen gerne, das ist ein Luxusproblem.
Das heißt, ich müsste, wenn ich die Strecke nochmal fahren möchte, müsste ich sie geradeaus nochmal anfangen, die kleinen Straßen.
Wie meinst du, wenn du...
Also bei den kleinen Straßen, die ihr nur einmal in eine Richtung abfahrt, dann müsste ich wieder in dieselbe Richtung von vorne anfangen. Also ich kann nicht dann mittendrin sagen, ich fahre jetzt einfach zurück auf der Karte.
Na doch schon, doch. Du kannst ja auf die eine Spur kannst du ja auch wieder nach hinten
Okay,
klicken.
ja.
Du müsstest nur die Kamera drehen.
Ja,
180
okay.
Grad.
Ich
Die Point of View, ne?
verstehe, ich verstehe.
Aber man muss auch sagen, ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich sich hinsetzen und eine Stunde, anderthalb irgendwie Wege lang fahren und sich durch 1000 Bilder durchklicken. Die meisten Menschen klicken einfach nur irgendwo hin, drehen mal die Kamera, gucken, wie es da aussieht und dann war es das größtenteils, glaube ich. Also ich kenne niemanden, der wirklich sich hinsetzt und virtuell in Urlaub fährt oder so, mal bis an die Nordsee hoch.
Ja, das stimmt. Also
Ja.
das.
Und was man halt auch noch sagen kann, ne, mit diesem Mehrfachabfahren, also was es auch gibt, und das ist direkt quasi in dieser Panorama X Web UI verbaut, ist auch ein expliziter Filter, dass man sagen kann, okay, ich hätte gern nur Bilder von letztem Jahr oder nur Bilder bis letztes Jahr, ne? Das ist jetzt bei uns noch relativ langweilig, weil die Bilder noch nicht so alt sind. Aber wenn man sich jetzt überlegt, dass so eine Instanz irgendwann so 5 oder sogar 10 Jahre alt ist, kann es ja vielleicht auch interessant sein, oh, wie sah denn die Straße vor 5 Jahren aus oder vor noch länger? Das heißt, man kann da auch durchaus hergehen und kann sagen, naja, das hat vielleicht auch so einen stadthistorischen Winkel, wenn die Instanz lang genug existiert.
Das ist
So,
eine tolle
Christoph,
Funk.
dazu hatte ich.
Ja,
Ja,
bitte.
Entschuldigung.
Ja, erzähl.
Das ist wirklich ein Ding, was mich gerade letztens jemand hier auf der Straße gefragt hat, ob ich Bilder hätte aus Fulda von 1900 irgendwann. Ich, nee, leider nicht. Aber ich habe da in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht. Aber jetzt, wo du das gerade sagst, das ist schon ganz
Es
cool, vielleicht.
ist eigentlich eine coole Funktion oder ein toller Nebeneffekt. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wenn man aktuellere Bilder hochlädt, dass man die alten Bilder löscht aus Speicherplatzgründen, weil Speicherplatz ja ein rares Gut oder mit Kosten verbunden ist. Aber so wie ich es höre, habt ihr vor, die Bilder zu behalten. Also die werden dann einfach archiviert und man kann sie wieder abrufen.
Genau,
Ja, weiß
das
ich
ist so
gar
ein
nicht.
bisschen die Idee. Ich meine, das wird sich zeigen, wie viel Geld irgendwann da ist. Vielleicht schafft man es ja auch gegebenenfalls einfach nur eine Kooperation mit hier der Hochschul- und Landesbibliothek oder sowas zu machen, wo man die dann vielleicht auch tatsächlich offiziell archivieren kann. Das wird sich, glaube ich, noch rauskristallisieren, wenn es soweit ist, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir ein Speicherplatzthema.
Also vom praktischen Teil, wenn ich irgendwo rumfahre, fahre ich meistens auch gezielt wirklich nur eine Straße ab, damit das eine Sequenz ist, damit ich die halt auch leicht austauschen könnte. Ich sage hier irgendwann, wie der Christo gesagt hat, da ist irgendwo eine Baustelle, irgendwas neu gemacht, dann könnte ich die rauslöschen, archivieren, was auch immer und halt eine neue drüber legen. Ja, bin mal gespannt, was da noch kommt.
Ihr habt es vorhin oder einer, ich glaube, der Marcel hat es mal kurz angesprochen mit dem Lastenfahrrad und dem Masten. Also, ihr baut euch auch fürs Auto oder fürs Fahrrad irgendwelche Konstellationen, um die Kamera dran zu hängen und fahrt dann einfach los. Und ich meine, ich hätte den Beitrag vom Marcel gelesen, dass die Empfehlung ist, alle 3 Sekunden, alle 5 Sekunden ein Bild zu schießen.
Ja, alle zwei mache ich.
Oh, alle 2.
Ja, es kommt halt ein bisschen drauf an. Wenn man läuft, zum Beispiel, wäre wahrscheinlich alle 5 Sekunden in Ordnung. Ne, wenn man mit 80 über eine Straße fährt mit dem Auto, dann ist sogar alle 2 Sekunden eigentlich zu wenig. Kommt auch immer ein bisschen drauf an, wenn man eine Landstraße fährt. Also natürlich, die Abstände werden ja immer größer, ne? Wenn ich schneller fahre.
Ja.
Also prinzipiell ist alle 2 Sekunden eine super Einstellung. Die benutze ich für Auto, für Fahrrad. Laufen tue ich mit dem Ding nicht. Beim Autofahren versucht man halt nicht irgendwo, man versucht langsam zu fahren. Kann manchmal ein bisschen nervig sein, wenn man in der Innenstadt vielleicht nur 40 oder 30 fahren will. Manche Leute hinter einem 50. Aber die trauen sich auch nicht so zu überholen, wenn sie eine Kamera auf der oder zu drängeln. Das trauen sich auch nicht so richtig, glaube ich, wenn eine Kamera oben drauf ist. Aber prinzipiell ist das schon eine gute Einstellung so, ja.
Notfalls muss man früh morgens jetzt im Sommer, wenn es um 5 schon hell ist und noch nicht so viel los ist, dann losfahren. Aber dann wirkt die Karte natürlich auch etwas unlebendig.
Ja, aber das ist schon kein schlechter Gedanke, weil so eine Rush Hour, das ist ja bescheuert. Im schlimmsten Fall hast du links und rechts einen Laster neben dir und dann.
Ja, siehst du gar nichts außer den Laster.
Genau, siehst du 2 Werbeschilder. Ja, zu dem Aufbau, du hast gesagt, wir bauen uns da irgendwelche Sachen. So viel bauen muss man da gar nicht. Auf dem Fahrradhelm kann man die ganz normale GoPro-Fahrradhelmhalterung nehmen. Die funktioniert recht gut. Ist auch nicht so teuer. Das Einzige auf dem Fahrradhelm, man muss halt wirklich, man fährt dann wirklich Fahrrad für Panoramax, weil du kannst nicht eine normale Fahrradtour fahren mit der Kamera auf dem Kopf. Du bewegst den Kopf halt zu viel, ne? Wenn du mit dem Fahrrad fährst und wirklich auf den Kopf aufnimmst, musst du stark darauf achten, dass du den Kopf immer gerade hältst und. Sonst neigen sich die Bilder ja in irgendeine Richtung, wie du sie nicht haben willst. Am Autodach ist das super leicht. Da gibt es solche Magnetsaugnäpfe. Einfach dran, 50 cm überm Dach ungefähr und los. Ich glaube, es ist Pflicht, dass man es noch sichert. Ich habe auch so ein paar Drahtseile nach drin ins Auto reingelegt. Ich glaube, man muss für Vorunterfallen sichern. Und die Höhe ist, glaube ich, 2,50 m oder sowas ist, glaube ich, erlaubt. Aber so hoch kommen wir ja gar nicht. Und Google darf ja auch mit rumfahren, so gesehen. Am Lastenrad habe ich, wie gesagt, noch keine Erfahrung. So die Leute, die halt ein Lastenrad haben, die haben dann, besorgen sich irgendein Dreibein, machen das irgendwie mit Ratschebändern, spannen die das in alle Richtungen. Das funktioniert aber auch ganz gut. Manche Leute bauen sich dann auch noch einen Rucksackmast. Die bauen sich wirklich, die haben einen Rucksack und bauen sich da mit dem Holzgestell hinten rein, stellen die das irgendwie und haben dann auf dem Rucksack einen kleinen Mast drauf, der über den Kopf hinausragt. So motiviert war ich noch nicht.
So, jetzt vor lauter spannendem Lauschen habe ich meine Frage vergessen, die ich noch stellen wollte. Ja, ich hatte vorhin mal kurz etwas Interferenzen im Kopfhörer. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr es schon gesagt habt, aber was habt ihr für laufende Kosten? Sagt gern, wenn ihr es schon erzählt habt, dann habe ich es leider nämlich nicht hören können. Aber sonst erzählt es doch noch mal kurz.
Genau, das kann ich kurz erzählen. Wir haben gesagt gehabt, oder wir haben das ja in diesem Artikel mit veröffentlicht, oder Marcel hat es mit veröffentlicht. Im Grunde sind es knappe 4 Euro, 4,50 € für diesen Virtual Private Server, also diesen VPS bei Hetzner und die Storage Box quasi nochmal für das Gleiche. Insgesamt kamen wir auf 8,15 €, 8,25 € irgendwie sowas um den Dreh. Also es sind im wohlbemerkt im Monat, aber es sind halt wirklich keine Unsummen, die diese Instanz verschlingt. Und wie gesagt, wir gehen davon aus, dass das knapp ganz Fulda oder den ganzen Landkreis vielleicht mit 10 € mehr im Monat abdeckt. Von daher denke ich, ist das für viele auch wirklich machbar, stemmbar. Das Ganze ist vielleicht auch noch erwähnenswert, machen wir in Kollaboration mit hier dem örtlichen Hackerspace, dem Chaos Computer Club Fulda, die so nett waren und hergegangen sind und haben gesagt, naja gut, also für so Themen wie Impressum und Co. Geben wir uns her und unterstützen das Projekt halt auch. Weil halt man vielleicht nicht unbedingt seine Privatadresse da drin stehen haben will und Co. Das lohnt sich halt auch immer. Und es wurde auch angeboten, im Zweifel herzugehen und zu sagen, hey, wenn ihr finanzielle Unterstützung braucht, weil irgendwie jemand dann sagt, ja, das ist mir zu viel zum Bezahlen, dann ist auch das quasi eine Option. Das muss dann natürlich nochmal dort durch die Vereinsgremien, aber grundsätzlich gibt es die Option, da auch finanziell zu unterstützen. Das heißt, wer sowas starten will, ich glaube, sucht euch oder guckt mal nach lokalen Vereinen und da ist vieles möglich. Das ist mehr ein Problem des Willens als ein Problem des Könnens.
Vor allem, weil die Kosten halt so relativ gering sind. Das wäre jetzt wahrscheinlich was anderes, wenn ihr sagt, das kostet 100 € im Monat oder wie auch immer. Aber bei 10, 15 € im Monat ist es ja doch sehr übersichtlich. Und dann wird da vielleicht auch eher mal gesagt, klar, wir unterstützen oder kommt jeder 2 € und dann ist das schnell gedeckt. Das Ganze stelle ich mir vor.
Ja, wenn man überlegt, dass, keine Ahnung, so ein Video-Streaming-Portal kann teurer sein, ne?
Ja, absolut, ja. Genau, ja, wenn man jetzt, ich weiß nicht, so eine
Was kostet ein Päckchen Zigaretten momentan? Bestimmt schon teurer.
da fragst du mich Sachen, ich weiß auch, ja, wahrscheinlich, ich weiß nicht, sind das irgendwie 8 bis 11 € oder so inzwischen? Keine Ahnung. Ja, aber also.
Schon verrückt, wenn man das mal gegenüberstellt.
Ja, stimmt, stimmt. Ja. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich fragen wollte. Steht auch da, aber ich wusste nicht mehr, wo ich weitermachen wollte. Die FEP, wir haben schon gesagt, Laster und belebte Straßen. Wie funktioniert denn die Verpixelung von Kennzeichen und Gesichtern? Also ich habe es mir angeschaut. Verpixelt wird, ist ja auch wichtig und richtig. Wie passiert das? Wie müsst ihr das händisch machen oder erkennt das Programm das irgendwie und
Ja, also prinzipiell, wir machen das nicht. Das steht auch in unserem, na, in unserer Euler drin,
Euler?
weil, nicht Euler, hier, Data Privacy, wie heißt das Dokument? Ich weiß es nicht mehr.
Datenschutzerklärung?
Ja, genau, danke. letztendlich, für diese ganzen Verpixelungen braucht man natürlich Rechenpower. Dieses kleine VPS ist jetzt nicht die Killermaschine. Momentan bietet noch Frankreich diesen Dienst an. Also Panorama X Frankreich, Panoramax Frankreich. Die haben zwar das unterbunden, dass man Bilder da hochladen kann, aber den Verpixelungsdienst bieten sie noch frei an. Das heißt, unsere Bilder, bevor die wirklich bei uns erscheinen, wandern die einmal kurz nach Frankreich in deren Systeme. Und kommen dann verpixelt mehr oder weniger zurück. Und relativ stressfrei für uns. Und ich denke mal auch, dass das taktisch clever ist von denen, weil die wollen ja auch, dass Leute wirklich diesen Schritt wagen und jetzt anfangen, dezentral zu hosten. Es gibt, glaube ich, 12, 15 Instanzen mittlerweile, irgendwie sowas in dem Dreh. Und ja. Die haben noch momentan noch Computing Power für sowas. Muss mal gucken, wie sich das ergibt. Also wenn sie das jetzt von heute auf morgen zumachen würde, wäre das schon ganz schön blöd, glaube ich. Aber vom Prinzip her, ja, alle Gesichter, alle Kennzeichen werden verpixelt. Wenn irgend, es kann auch mal vorkommen, dass es nicht funktioniert. Es gibt eine Report-Funktion in der Web-UI, dann kann man das auch sofort reporten. Und dann bekommen die Admins dann halt eine Nachricht. Da muss man es halt entweder rauslöschen oder neu verpixeln lassen. Jo.
Aber müsst ihr jetzt die Bilder dann erst bei Panoramax Frankreich hochladen und dann separat bei euch? Oder gibt es da irgendeine API, weiß ich nicht, dass dann, wenn ihr die Bilder bei euch hochladet, dass die dann automatisch erstmal bei Frankreich durchlaufen und bei euch dann so rauskommen?
Das passiert automatisch.
Also ist das
Genau,
ein
das
Schritt?
passiert. Das
Das
heißt
heißt
komplett automatisch. Ja.
okay.
Also Marcel kennt das am besten, aber ich erkläre es trotzdem mal. Also genau, man lädt quasi seine Sequenzen da hoch, dann hat man die quasi bei uns schon hinterlegt, aber die sind dann noch nicht öffentlich sichtbar, die sind dann noch in so einem Verarbeitungsstep. Und da ist es einfach so, dass wir eben diese API aus Frankreich angebunden haben und jetzt kümmert sich quasi der VPS den ganzen Tag drum, diese Bilder eben auf diese Frankreich-API, diese Blurring-API hochzuladen und dann dauert es eine Weile und dann kommen die zurück mit geblurrten Gesichtern und Kennzeichen und all solchen Dingen. Und erst dann werden die entsprechend von dem API-Server, der auf dem VPS läuft, abgelegt und öffentlich auch angezeigt. Das heißt, man hat da tatsächlich diesen Verarbeitungsschritt drin.
Okay, ja, das ist dann wirklich praktisch, ja, dann ist das keine Mehrarbeit. Super, okay. Ja, wir kommen langsam schon zum Ende. Ich glaube, meine letzte Frage wäre, wie kann man euch denn jetzt in Fulda speziell am besten unterstützen? Was sagt ihr, was würdet ihr euch wünschen oder gibt es da was, wo ihr sagt, das wäre super, wenn das so passieren würde?
Ich würde vielleicht gerne noch eine Sache kurz erwähnen vorher.
Immer.
Also diese Sequenzen hochladen, das ist halt auch wirklich so erschreckend einfach. Es ist halt wirklich einfach nur Bild 1 bis Bild X einfach als Balk, einfach alle markieren, hochladen, fertig. Das ist so einfach. Ich war wirklich erstaunt, wie wenig Aufwand das ist, so ein Street View Ding sie zu betreiben. Das Rumfahren ist super einfach. Wie oft fährt man irgendwo rum? Sehe ich ein Kind in den Kindergarten fahren oder irgendwie zu einem Freund oder was auch immer, und dann Kamera schnell oben drauf, dann hat man ganz schnell ein paar hundert Bilder. Man braucht die ja nur aussortieren in diese Sequenzen, wie ich schon gesagt habe, also ein Start- und ein Endbild letztendlich. Alles, was dazwischen ist, bumm, einmal hochladen, fertig. Muss sich um nichts kümmern. Also das ist wirklich fantastisch, auch wenn es darum geht, Dinge aktuell zu halten. Das hatten wir ja schon grob erwähnt. Ich glaube, Google, die machen alle 5, 6 Jahre neue Bilder oder sowas. Auf die Art, da machst du eine Straße in 10 Minuten neu, bumm, da hat sich das. Das finde ich wirklich, wirklich cool.
Ja, sehr große Vorteil einfach von Locals sozusagen, von Leuten vor Ort. Ja, wenn die eh ständig die Strecke fahren, kann man viel aktueller bleiben.
Ja, und zu deiner Frage, ja, wie kann man es unterstützen, ne? Also irgendwann läuft natürlich der Speicher aus, klar. Das heißt, irgendwann wird man über eine neue Finanzierung von mehr Speicher nachdenken müssen. Das ist eine Sache. Und ich denke mal, die andere Sache ist natürlich, Bilder reinstellen ist ein Ding noch. Contributen, ja. Aber je mehr Leute contributen, umso mehr, umso schneller kommt das erste Problem, was ich gerade genannt habe. Wird das zum Problem. Aber letztendlich, ich glaube, was halt wirklich wichtig ist, ist Nutzen. Nutzen und weitersagen. Das ist schon ziemlich wichtig, denke ich, dass Leute überhaupt wissen, dass es sowas gibt. Und da gibt es ja sicherlich einige Vereine, die in irgendeiner Form oder einige Vereine, Institutionen, vielleicht auch Firmen, die interessant sind. Man könnte mit Panorama X kann man ja auch Indoor 360-Grad-Bilder machen. Man ist also wirklich in der Lage, durch ein Kaufhaus zu laufen mit der Kamera und das auf Etagen im Kaufhaus zu münzen. Das ist jetzt ein neues Feature, was reinkommt. Das heißt, man könnte auch Ladenbesitzer, man kann auch innen drin natürlich Bilder machen in einem Laden, die man ja auch an so ein Ladenobjekt dran mappen könnte, damit man halt ein schönes Bild von innen hat. Und, ne? Also darf ich weiter sagen, ich denke mal, der ADFC, der ist immer so eine Sache, wo wir denken, ist doch eigentlich für den auch ziemlich cool, wenn der sich seine Radwege so ein bisschen angucken kann, was haben die für einen Zustand oder. Gibt
Ja,
bestimmt noch einige
wir
mehr,
hatten
die
jetzt
da Interesse
Austausch mit
dran
der
haben könnten.
Stadt.
Ja, mit der
Ja,
Stadt hatten wir auch
also
schon ein
du hattest
bisschen
es.
Kontakt. Also nicht die Stadt, zwangsläufig die Regierung mit Mitarbeiter der Stadt. Das ist ja nochmal ein großer Unterschied. Aber da müssen wir mal gucken, ja, was sich da so ergibt. Also letztendlich weitersagen, mitmachen, mitfinanzieren.
Ja, also ich glaube tatsächlich, die beste Unterstützung ist letztlich wirklich, falls ihr irgendwelche Apps auf OSM basierend baut oder ähnliches, es da sauber rein integriert bekommen. Das ist auch manchmal ein bisschen eine Challenge, weil klar, man kann ein iFrame bauen, aber vielleicht will man da ja Bilder nochmal, gerade in so einer Android-App oder so, anders anzeigen und ja, ansonsten, wie Marcel schon sagte, wirklich einfach Awareness schaffen, dass es das überhaupt gibt. Ich glaube, das ist viel wichtiger als jetzt noch, also selbst wenn wir jetzt noch 10 Leute finden würden, die Bilder machen, dann haben wir ein wunderschönes Archiv von Fulda oder haben eine wunderschöne ja, Bildersammlung von Fulda. Nur wenn sie keiner nutzt, dann ist dem halt auch nicht so viel geholfen. Man sieht ganz viele Projekte, die ähnliche Themen haben. Also bei uns hat jetzt die Hochschule zum Beispiel so ein neues Projekt gestartet, um Sehenswürdigkeiten in Fulda und Geschichten zu sammeln. Und es basiert auf OpenStreetMap-Daten, aber eben nicht im Sinne, dass diese Daten dann auch automatisch wieder zurück in OpenStreetMap contributed werden, sondern im ersten Schritt ist es halt erstmal eine wissenschaftliche Studie. Und da genau an diesen Punkten einfach überhaupt die Awareness zu schaffen, dass man das ja über Contribute Back einfach die Gesamtdaten verbessern könnte. Ich glaube, an diesen Stellen ist es einfach wichtig, dass man die Awareness schafft. Ich glaube, das ist wichtiger als 5 Leute mehr, die Bilder schießen.
Das ist jetzt eigentlich ein schönes Schlusswort. Jetzt habe ich nur noch eine Frage, weil mir die jetzt eben so, während du was gesagt oder das gesagt hast, gekommen ist. Und zwar, das ist ja, ihr habt jetzt eine eigene Instanz. Und wenn jetzt andere Städte anfangen mit einer auch eigenen Instanz, dann ist ja alles so dezentral. Das ist zwar auch irgendwie Sinn der Sache, aber gäbe es irgendwie eine Chance, Schnittstellen zu schaffen, dass man dann von der Landkreisgrenze Fulda nach zur nächsten Ortschaft springen kann, für die ihr ja eigentlich nicht mehr zuständig seid.
Ja, das geht jetzt schon. Also es ist nicht so, über unsere Instanz sieht man auch die Bilder aller anderen Instanzen.
Okay.
Das heißt, wenn jetzt jemand in den Landkreis reinfahren würde und er macht auf seiner Seite ein paar Bilder und dann auf unserer Seite oder nur auf seiner Seite und wir nur auf unserer Seite, dann könnte man von dieser einen Sequenz auf die andere springen. Das geht jetzt schon.
Okay, das geht also, und da müsst ihr auch gar nichts aktiv tun. Das erkennt Panoramax, wo welche Geodaten liegen und kann dann einfach weiterspringen.
Ja, also genau, es gibt so ein bisschen, das muss man wissen, also es ist ja ein Federated System, das heißt, es gibt in irgendeiner Form eine Instanz, die dann diese Metadaten eben sammelt. Das ist quasi so eine zentrale Instanz, die primär Viewer ist, also die jetzt nicht Daten vorhält, aber eben Metadaten über alle Instanzen, die daran angeschlossen sind, sammelt. Und die weiß dann zum Beispiel, es gibt zum Beispiel die und die Sequenzen auf der Instanz in Fulda, es gibt die und die Sequenzen auf der Instanz in Frankreich, es gibt welche für andere Länder. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf unserer Instanz ist, dann gibt es unter den Filtern die Möglichkeit zu sagen, ich will mir nur Bilder angucken, die auf dieser Instanz sind und die ganze Welt. Und in dem Moment, wo ich diesen ganze Weltschalter umlege, dann spricht unsere Instanz quasi auch mit diesem Meta-Server und sammelt dann eben über den Meta-Server diese Übersicht für die ganze Welt ein.
Ich bin
Das
sogar.
heißt, genau, das heißt, man kann, ne, mit einem Klick dann in der ganzen Welt rumreisen. Und das, obwohl wir nur Bilder aus Fulda zulassen.
Ich bin richtig begeistert. Das klingt einfach nach einem durchdachten und tollen Projekt. So, bevor wir zum Abschluss kommen, ich leiste uns den Luxus, euch zu fragen. Gibt es noch irgendwas, über das wir nicht gesprochen haben, was ihr gerne nochmal ansprechen wollt? Irgendwas, wo ihr sagt, das ist noch interessant, aber die Frage hab ich jetzt gar nicht gestellt.
Nee, ha, ich
Ich
glaube.
glaube im Großen und Ganzen nicht. Man könnte noch die Frage beantworten, wie viel administrativer Aufwand ist es?
Dann
Ne?
stellen wir doch
Also
die
wir haben
Frage,
jetzt über Kosten gesprochen,
wie viel
aber
administrativer Aufwand ist es denn? Christoph.
genau, aber ansonsten hält sich das sehr in Grenzen. Also ich arbeite halt irgendwie einmal die Woche nicht mal eine Stunde dran. Wenn man es einmal aufgesetzt hat, es läuft halt so vor sich hin, man spielt neue Versionsupdates ein. To be fair, wir betreiben es jetzt auch noch kein Jahr, das heißt, so ganz große Versionsumbrüche haben wir noch nicht mitgemacht, aber im Moment ist es zumindest extrem entspannt. Das heißt, dass.
Was beinhaltet denn die Arbeit, sag ich mal, die eine Stunde, die du einmal die Woche machst? Was muss da am häufigsten gemacht werden oder was ist so der Standardarbeitsablauf?
Ja, genau, also die Standardsachen, die man halt macht, ist auf diesem VPS halt mal ein Betriebssystem-Update. Theoretisch, wenn man sagt, man nimmt irgendwas even more managed, also keine Ahnung, vielleicht irgendeine Managed Container-Umgebung oder so, dann kann das auch weniger sein. Und ansonsten, wenn halt so ein Panorama X Update rauskommt, dann muss man eben einmal die Container-Image-Versionen hochziehen. Dadurch, dass wir im Vorhinein halt einmal dieses komplette Helmchart geschrieben haben, was sich auch um Datenbank-Updates und den ganzen Kram kümmert, ist das halt wirklich entspannt an der Stelle. Das heißt, wenn man da einmal die Arbeit vorher reinsteckt, dann geht das hinten raus ganz entspannt.
Das Coole ist ja, die Arbeit ist ja jetzt schon einmal gemacht worden. Also andere könnten ja uns, ich meine, die Konfigurationen, die liegen offen auf Codeberg, ja, auf Codeberg liegen die. So gesehen, wenn Leute mit einsteigen wollen, spricht ja nichts dagegen, sich an dem Setup zu orientieren. Oder halt natürlich an den offiziellen Installationsanleitungen.
Ja,
Ja.
guter Hinweis, dann verlinken wir Codeberg auch noch in den Quellen, damit es da gehört. Wie ziehen wir das Fett da von hinten auf, weil die Frage hätten wir auch am Anfang stellen können, aber es macht nichts. Wie frickelig war denn die Erstinstallation? Wie viele Fallstricke habt ihr da gehabt oder habt ihr es euch einfacher vorgestellt, als es am Ende war, weil dann doch irgendwas aufgekommen ist, das ihr nicht so im Blick hattet?
Also ich habe so ein bisschen den Vorteil, dass ich quasi Kubernetes beruflich mache. Das heißt, so ein bisschen Erfahrung war halt da. Ich bin trotzdem hergegangen, habe das quasi auf dem Trockendock gebaut, dieses Chart mit allen Bells und Whistles, die man so kennt, mit super sicherem Security-Kontext und, und. Dann habe ich das Chart installiert und habe festgestellt, na, vielleicht ein bisschen übereifrig gewesen. Hab da erstmal ganz viele von diesen Run as Non-Root und Co. erstmal wieder rausgenommen. Die kann man dann später wieder reinbauen, aber um halt den initialen Start dann zu haben. Da ist schon ein bisschen Zeit reingeflossen. Das, genau, hat halt einfach initial ein bisschen Zeit gefressen, aber die eigentliche Installation und sowas, das war dann doch recht fix, also es waren 2 oder 3 Abende, die man sich dann wirklich hingesetzt hat, sobald man den Server installiert hatte, und dann ging das auch.
Okay, dann klingt das ja doch grundsätzlich recht unkompliziert.
Ja, das ist
So.
bei dem ganzen Projekt, das hat uns auch so überrascht. Also es war alles super einfach gefühlt. Nicht, weil wir die super duper Experten sind, aber mit allem, das Aufsetzen, wie Christoph sagt, das ging relativ flott, aber auch das Benutzen, das Hochladen, was ich schon erwähnt habe, und dann halt auch im Vergleich zu den Kosten. Also es ist wirklich Wahnsinn.
Phänomenal. Dann hoffe ich, dass jetzt ganz viele Menschen auf unseren Podcast aufmerksam werden und den hören und vielleicht in der einen oder anderen Stadt angefixt werden, das Projekt selbst zu starten. Mal gucken. Ich behalte es mir für mich hier zu Hause auch im Hinterkopf. Vielleicht finde ich ja Leute, die mitziehen, die mitmachen. Genau. Dann würde ich sagen, ihr zwei, wir hauen, wie der Ralf immer sagt, wir hauen ein Ei drüber und machen Schluss. Euer Feedback zählt, kommentiert zur Podcast-Folge oder schreibt uns einfach über Matrix, Mastodon oder per E-Mail. Nehmt aktiv an der Community teil. Ihr könnt Artikel schreiben, Themen diskutieren oder selbst beim Podcast mitmachen, so wie Marcel und Christoph. Wenn ihr ein Thema habt, meldet euch gern. Wir freuen uns immer über Themenvorschläge. Bei gnu-linux.ch wird eure Stimme nicht nur gelesen, sondern auch gehört. Und in diesem Sinne, macht's gut. Vielen Dank, Marcel und Christoph. Und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao, ciao.